Genau, für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Marc und genau, viele haben schon festgestellt, ich trage ein Hemd. Das heißt, ich predige heute, spätestens jetzt ist es sicher. Wir haben schon in der Predigtbesprechung gesprochen, ich soll nicht immer über dieses Hemd reden, aber jeden Sonntag, wenn ich predige, kommt jemand her und sagt, hey, heute predigst du nicht. Ich sage, woher weißt du das? Weil du ein Hemd trägst. Also es lässt mich irgendwie nicht los, es ist irgendwie zum Running Gag geworden. Jeder lacht über mich, aber das ist okay. Genau, die Silke hat letzte Woche angefangen mit der Kurzpredigtreihe so viel mehr. Genau, es geht über drei Teile. Letzte Woche war die Frage, warum kam Jesus? Und Silke hat einiges dazu erzählt. Unsere Frage heute Morgen in diesem Bereich so viel mehr ist, was ist die Gemeinde? Kurzes Brainstorming haben wir letzte Woche auch schon gemacht. Was fällt euch ein? Ruft einfach mal rein. Wenn ich sage, was ist die Gemeinde? Gemeinschaft der Heiligen? Leib Christi? Die Braut, noch ein bisschen mehr, alle Erlösten zusammen, es kommt nur aus den ersten zwei Reihen was irgendwie heute. Also ihr seid eine super heilige Truppe, muss man sagen, ich habe da an andere Antworten gedacht. Was ich denke, woran man vielleicht manchmal zuerst denkt, wenn man an die Gemeinde denkt, sind die Menschen in der Gemeinde, die Menschen, die die Gemeinde bilden. Wir haben schon gesagt, die alle Erlösten, die Gemeinschaft der Heiligen, sind oftmals, würden wir als Gemeinde die Leute bezeichnen, so wie wir heute Morgen, die sich sonntags morgens treffen und genau, diese Gemeinde bilden. Dann könnten wir auch als Gemeinde verstehen, das Gebäude oder wo wir uns treffen, wo der Gottesdienst stattfindet, sieht jetzt nicht aus wie unser Gebäude, aber könnte man auch als Gemeinde bezeichnen. Wir sind eine Hausgruppengemeinde. Vielleicht sehen wir auch die Hausgruppe als Gemeinde. Das war Manfred aus der Froschperspektive. Ich sage jetzt nicht, von wem es gemacht wurde, das ist egal. Genau, und vielleicht verstehen wir auch manchmal Gemeinde als, dieses Ding klickt immer irgendwie 30.000 Mal, als den Gottesdienst an sich. Ja, also wenn wir sagen, ich gehe morgen zur Gemeinde, dann meinen wir eigentlich, ich gehe morgen zum Gottesdienst. Und so kann das auch ein Verständnis sein. Und das sind auch alles richtige Dinge. Das ist alles, was Gemeinde ausmacht. Ja, das sind alles Dinge, die ihr jetzt nicht gesagt habt, wo ich gedacht hatte, ihr würdet sie sagen. Also irgendwie, wie gesagt, ihr seid schon weiter. Unsere Predigtreihe heißt so viel mehr. Und sie würde nicht so heißen, wenn es noch viel mehr gäbe, was Gemeinde ist. Und ihr habt auch schon ein paar Dinge davon genannt, von den drei weiteren, die ich mit euch heute Morgen anschauen möchte. Und zwar will ich euch versuchen, ein bisschen mit hineinzunehmen, was dieses so viel mehr für unsere Gemeinde oder für die Gemeinde Christi bedeuten kann. Wir wollen uns einmal anschauen, was schon gesagt wurde, dass die Gemeinde die Braut Christi ist, dass sie der Leib Christi ist und als drittes, dass sie die Fülle Christi ist und was das für uns bedeutet. Bevor wir das machen, bevor wir da einsteigen, möchte ich noch kurz beten. Ihr dürft gern sitzen bleiben. Vater, Herr, du bist ein unglaublicher Gott, Herr, und es gibt so vieles, was wir nicht verstehen, was wir nicht begreifen können. Und deine Gemeinde ist so wunderbar und ist so, so komplex und so viel mehr, als wir uns denken können, als die Worte, die ich heute Morgen habe, irgendwie transportieren und füllen können, Gott. Und ich bitte dich, dass du dieses so viel mehr in unseren Herzen wirkst durch deinen Heiligen Geist, dass wir verstehen, was es bedeutet, deine Gemeinde zu sein, deine Braut zu sein, dein Leib zu sein, dass du in Fülle in uns bist, Gott. Ich bitte dich, dass du, Heiliger Geist, dieses Verständnis in uns wirkst, dass keine menschlichen Worte, dass keine guten Beispiele oder Bilder bringen können, Jesus, sondern nur du allein, Herr. Ich bitte dich, dass du uns offen machst, so viel mehr zu erwarten von dir, Jesus Christus, heute Morgen. Amen. Also was ist die Gemeinde? Bevor wir uns diese drei Sachen anfangen, nochmal eine grundlegende Sache vorneweg. Wenn ich von Gemeinde heute Morgen spreche, das griechische Wort Ekklesia, was so viel heißt wie die Herausgerufenen oder die Versammlung der Herausgerufenen, was auch mit Kirche oder eben mit Gemeinde übersetzt werden kann, meine ich nicht nur Haus des Herrn, unsere lokale Gemeinde. Ja, das ist auch damit gemeint, wenn in der Bibel von Ekklesia gesprochen ist, aber eben auch von dem, was wir vielleicht als die weltweite Gemeinde Christi bezeichnen würden. Was wir vorhin gehört haben, alle Erlösten, alle Nachfolger Jesu, alle, die dazugehören und eben auch nicht nur alle, die jetzt irgendwie auf der Erde gerade leben, sondern alle seit Adam, die gelebt haben und zu Christus gehört haben und alle, die noch kommen werden und noch ihm nachfolgen werden und alle, die irgendwann mal vor seinem Thron stehen würden und alle vereint werden und dann die Gemeinde sozusagen wirklich vollkommen zusammensteht, wenn Jesus Christus wiedergekommen ist und wir bei ihm sind in Ewigkeit. Und ich spreche, wenn ich heute von Gemeinde spreche, weniger von der lokalen Gemeinde, von Haus des Herrn, sondern es geht mehr um die weltweite Gemeinde, um die Gemeinde als Gesamtheit aller Gläubigen, die an Jesus Christus gläubig sind. Und dieses so viel mehr zu erfassen und zu beschreiben, ist extrem schwer. Ich fand es extrem herausfordernd in dieser Predigtvorbereitung. Und allein wenn ich mir vorstelle, dass wir schon eine Predigtreihe über die Gemeinde hatten, jetzt habe ich heute 40 Minuten und es wird ein extrem abgespecktes so viel mehr sein. Also ich möchte euch einladen, euch auf die Suche zu machen, vielleicht nochmal die alte Predigtreihe zu hören, selbst euch zu beschäftigen, was ist die Gemeinde so viel mehr als nur wir, die wir hier sitzen oder nur die, die in allen Ländern der Welt momentan zusammen sitzen oder in anderen Zeiten und die Gemeinde ausmachen. Weil ich glaube, es gibt, wie gesagt, noch so viel mehr zu entdecken. Und ich werde es heute noch ganz häufig sagen, so viel mehr. So ein toller Titel. Genau, der erste Punkt. Was ist die Gemeinde? Die Gemeinde ist die Braut Christi. Und dazu lesen wir in Epheser 5, 25 bis 27. Ihr dürft gerne auch eure Bibeln aufschlagen, ihr dürft gerne hier mitlesen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Und diese paar Verse, die sagen unglaublich viel aus, aber was es vor allem aussagt, ist ganz kurz, die Gemeinde ist die Braut Christi und Jesus liebt seine Braut. Ja, noch hat diese Hochzeit gar nicht stattgefunden. Ja, der Bräutigam wartet noch auf seine Braut und die Braut wartet noch auf ihren Bräutigam. Und vielleicht können die verheirateten Männer unter uns, vielleicht kann man mal kurz ein Handzeichen, dass ich so eine Einschätzung habe, wie viele, wie viele davon oder nachvollziehen können. Also wenn ich mich zurückerinnere, das könnt ihr ja mit mir machen oder die, die noch nicht verheiratet sind, können sich ja mal vorstellen. Die Frauen können sich das bestimmt noch viel besser vorstellen, wie das so ist. Wenn man in der Zeit vor der Hochzeit ist, ja, voller Vorfreude, diese Hochzeit vorbereitet, also das Vorbereiten ist vielleicht dann doch mehr der Frauenpart, aber wie viel Hingabe man da hineinsteckt, wie viel es einen vielleicht gekostet hat, ich denke, den einen Mann hat es mehr gekostet, seine Frau zu erobern und auch dazu zu bringen, ihn dann zu heiraten, vielleicht hat man mehrere Anläufe gebraucht, vielleicht ging es bei dem einen dann doch etwas anderer und sie ist ihm gleich an den Hals gesprungen, weiß ich nicht. Aber dieser Moment, zumindest ging es mir so, wo man vorne vorm Altar oder auch vorm Standesamt steht und die Braut kommt rein und man hat eigentlich nur dieses eine Ziel. Man sieht diese wunderschöne Braut und hat dieses Ziel, die soll meine Frau werden. Ja, und die soll... Sie wird meine Frau werden, das ist sicher. Und diese Freude, aber auch diese Hingabe, diese Kosten, die vielleicht davor waren, wenn wir das alles auf Jesus beziehen und seine Gemeinde, seine Braut. Es ist vielleicht schwierig, aber ich glaube, die Bibel nimmt es nicht umsonst als Beispiel oder Paulus schreibt nicht umsonst, es ist dieses große Geheimnis, wenn wir nicht versuchen sollten, das, was wir auch erleben tatsächlich, versuchen uns vorzustellen, wie es für Jesus Christus ist in Bezug auf seine Braut. Und in vielen Kulturen, auch bei uns Menschen, ist es so, also vor allem so im Nahen Osten eher, dass für die Braut ein Brautpreis gezahlt werden muss. Und wenn wir da Jesus wieder nehmen, Jesus war derjenige, der den teuersten, den Brautpreis überhaupt gezahlt hat für seine Braut. Er hat mit seinem eigenen Leben bezahlt. In 1. Korinther 6,20 lesen wir auch genau darauf bezogen, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Gott hat eigentlich den höchsten Preis gezahlt, der überhaupt wirklich war. Und Jesus war seine Braut. Jesus waren du und ich so viel wert, dass er sein eigenes Leben für uns hingegeben hat. Mir geht es oft so, ich sehe in der Gemeinde, da sehe ich dann oft die lokale Gemeinde so mehr vor meinen Augen, ich sehe da oft mehr so einen Haufen Chaoten. Chrissy hat gesagt, ich darf das nicht sagen, ich tue das jetzt trotzdem, ihr wisst, dass ich das alles nicht böse meine. Aber einen Haufen Chaoten, die es mal so mehr oder weniger gut hinbekommen, einen schönen Sonntagsgottesdienst für Gott auf die Beine zu stellen. Ich habe hier sogar stehen, einen einigermaßen akzeptablen. Das habe ich schön gesagt. Dass man sich vielleicht einmal die Woche zur Hausgruppe trifft oder dass man ab und zu mal so erwähnt, dass man in eine christliche Freikirche geht. Ja, so ist oft mein Bild, Marks Bild von Gemeinde. Und ich möchte weg davon kommen, so von Gemeinde zu denken, weil wenn Jesus die Gemeinde anschaut, dann sieht er eine makellose, dann sieht er eine perfekte Braut. Dann denkt er nicht, steht nicht vor dem Altar und sieht die Braut auf sich zulaufen und denkt, oh Mann, letzten Sonntag, da lief das mit dem Licht aber echt schlecht. Ja, also versteht ihr, wie ich meine? Jesus sieht diese perfekte, diese vollkommene Braut. Und der Wert der Gemeinde wird nicht bestimmt von Marx denken, wie viel die Gemeinde wert ist und wie gut sich die Gemeinde tut oder wie viel sie leistet, sondern eben durch den Wert, den Jesus ihr beimisst. Und das war der größte Wert überhaupt, nämlich dass Jesus Gott Mensch wurde und sein Leben gegeben hat. Mehr zu bezahlen geht nicht. Und das hat er bezahlt für seine Braut. Und ich wünsche mir für mich, ich wünsche mir für dich, dass wir diesen Wert der Gemeinde erahnen können, wie wertvoll sie für Jesus Christus ist. Dass er, der Schöpfer des Universums, der Herr und König über alles ist, seine Gemeinde liebt und sie auserwählt hat und für immer mit ihr zusammen sein will. Und ich glaube, wir begreifen oft gar nicht, wer unser Bräutigam ist. Wir verstehen nicht, dass wir die Braut des Königs sind. Und da möchte ich euch eine kurze Geschichte zu erzählen und versuchen, das zu veranschaulichen, wie es uns vielleicht manchmal geht. Versucht euch mal eine junge Magd im Mittelalter vorzustellen. Ja, die einfachste und ärmste Magd, die ihr euch vorstellen könnt. Die ist schon, sagen wir, ganz hübsch, aber die arbeitet im niedersten Haushalt, das es zu dieser Zeit irgendwie gab, und ist da diejenige, die irgendwie, würde man sagen, vielleicht heute das Klo reinigen, die halt den, keine Ahnung, den Abort sauber gemacht hat. Ich weiß es nicht, was die damals gemacht haben. Auf jeden Fall, stellt euch vor, sie steht da in ihren dreckigen, lumpigen Klamotten, hat fettiges, verschmutztes Haar, hat höchstwahrscheinlich Mundgeruch und schlechte Zähne. Und diese Magd steht da und eines Tages kommt ein Herold des Königs, kommt ein Botschafter des Königs zu ihr und sagt, Magd, der König lässt dir sagen, du sollst meine Frau werden. Und dann stell dir vor, sie würde antworten, ich den König heiraten? Nein, das will ich nicht. Ich kenne ihn doch gar nicht. Ich habe ihn noch nie gesehen und wahrscheinlich ist er ein total langweiliger Snob. Ja? Wahrscheinlich genüge ich seinen Ansprüchen nicht. Vielleicht ist er auch ein total hässlicher alter Sack. Nee, das will ich nicht. Den habe ich noch nie gesehen, den kenne ich nicht, den will ich nicht heiraten. Und stell dir vor, sie würde lieber den Schweinehirten von nebenan heiraten, den mit der knolligen Nase, müden Augen und dessen Mundgeruch eigentlich nur von dem Schweinemissgestank übertroffen wird. Das fand ich jetzt selber lustig. Das ist gut, gell? Ich habe mehr gelacht als ihr, aber das ist ja auch schön. Ja, stellt euch das vor, das ist lustig, Aber ganz ehrlich, wie oft geht's uns so? Wie oft geht's mir so, dass ich überhaupt nicht raff, dass der König der Welt mich auserwählt hat, Teil seiner Braut zu sein? Und wie oft denken wir vielleicht, den habe ich noch nie gesehen. Und ich weiß gar nicht, ob das so cool ist, zur Braut des Königs zu gehören. Und vielleicht, das da drüben, okay, der hat seine Makel, aber den kenne ich wenigstens. Da weiß ich, worauf ich mich einlasse. Und wir verstehen überhaupt nicht, dass unser Wert als Braut da schon durchbestimmt ist, dass Jesus Christus uns liebt und dass er sein Leben für uns hingegeben hat, dass er der König ist, der uns haben möchte und dass er entschieden hat, dass wir gut genug sind. Ja, so wie die Magd vielleicht sagt, wahrscheinlich genüge ich nicht seinen Ansprüchen, aber Jesus Christus hat genau das möglich gemacht. Und vielleicht geben wir uns dann oft mit so wenig zufrieden, obwohl es eben doch noch so viel mehr gibt. Also erstens, wir sind die Braut Christi und wir sind das Wertvollste und Perfekteste und Schönste, was sich Jesus in diesem Zusammenhang vorstellen kann. Weil er uns wertvoll, weil er uns perfekt, weil er uns makellos macht. Unser zweiter Punkt, habt ihr vorhin auch gesagt, die Gemeinde ist der Leib Christi. Das lesen wir in Epheser 1, 21 bis 23, finde ich eine super Stelle, da könnten wir über die ganze Stelle reden, aber es geht nur um diese einen vier Worte. Damit steht Jesus Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Wir lesen hier, Jesus ist das Haupt, ist der Kopf der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Und was bedeutet es hier, dass Jesus das Haupt der Gemeinde ist? Ich möchte euch da ganz kurz, was die Elberfelder Studienbibel dazu sagt, auf diese Stelle bezogen. Hier ist gemeint, das Haupt als ein Führer oder Leiter, derjenige, der den Vorsitz führt und bestimmt, allerdings in Liebe und Aufopferung. Das, was wir schon gesehen haben bei der Braut Christi, Jesus tut es in Liebe und Aufopferung. Aber er ist der Führer der Gemeinde, der Leiter, er ist derjenige, der den Vorsitz hat, er ist derjenige, der bestimmt. So wie bei unserem menschlichen Kopf es auch so ist, dass der Kopf der Sitz unseres Denkens und der Ursprung unserer Pläne, unserer Ziele ist, so soll auch Jesu denken, wenn er unser Haupt ist. Seine Ziele sollen unser Verhalten als seine Gemeinde, als sein Leib bestimmen. Und ich habe es oft so, wenn ich mir das versuche vorzustellen, dass die Gemeinde ist der Leib und Jesus ist der Kopf, dann kommt mir immer so als erstes Bild irgendwie so ein Roboterkörper und da wird so Jesu Kopf so draufgepfropft. Ja? Das, und dann gibt Jesus Anweisungen und der Roboter bewegt sich irgendwie. Ja? Und das Problem bei diesem Bild ist, Christi hat mich dann erstmal gefragt, ist das jetzt richtig oder falsch? Nein, ich sage, das ist natürlich falsch, weil der Körper ist komplett getrennt. Ja, der ist fremdbestimmt, der folgt nur diesen Signalen. Und so ist es eben mit Jesus und seiner Gemeinde nicht. Er ist das Haupt, er ist derjenige, der bestimmt, aber sein Leib ist nicht getrennt, es ist nicht separat, sondern das ist eine Einheit, die sie zusammen bilden. Und das ist eben dieser Unterschied, das ist das, was es falsch macht mit diesem Bild. Es ist nicht ein Roboterkörper und menschlicher Kopf, die man irgendwie gewaltsam zusammenbringt, sondern Jesus Christus und die Gemeinde sind bestimmt, eine Einheit zu bilden. Jesus ist gekommen, damit genau das möglich ist, was von Anfang an schon geplant war, dass Haupt und Körper eine perfekte Einheit bilden. Die Gemeinde Jesu ist sein Körper, ist sein Werkzeug hier auf der Erde. Und immer wenn ich daran denke, dass wir Jesu Leib sind, dann kommt mir ein Lied in den Kopf. Und das ist schon relativ alt und es ist noch aus meiner Jugend von, weil ich kenne bestimmt auch einige von Casting Crowns, If We Are The Body. Und wo es darum geht, und für mich ist es immer, mich fordert es immer sehr, sehr heraus und es nagt an mir diese Fragen, die da gestellt werden. Und zwar fragen sie, ich übersetze kurz ins Deutsche, wenn wir der Körper sind, warum erreichen seine Arme nicht, warum heilen seine Hände nicht, warum lehren seine Worte nicht? Und wenn wir der Körper sind, warum gehen seine Füße nicht und warum zeigt seine Liebe ihnen nicht, dass es einen Weg gibt? Ja, wenn wir der Körper Jesus sind, wenn wir seine Hände und Füße sind, warum passiert das alles nicht? Und ich will, es soll überhaupt kein Vorwurf sein. Ja, mir geht es oft so, dass ich das dann mir selbst vorwerfe, aber ich möchte eigentlich das Umgekehrte machen. Jesus Christus will durch uns wirken. Er will uns benutzen als seine Hände und seine Füße. Er will durch uns und mit uns wirken auf dieser Welt. Ja, wir haben letzte Woche gehört, warum Jesus kam. Er kam, um Gottes himmlisches Königreich auf diese Erde zu bringen. Und genau das will er auch heute durch seine Gemeinde, durch seinen Leib noch tun. Silke hat es letzte Woche auch vorgelesen, dieses Zitat, das Jesus in Lukas 4,18 sagt, aus Jesaja 21,1-2. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Ja, dazu ist Jesus gekommen, und das sollen wir tun als sein Leib. Dazu sind wir da als seine Gemeinde. Jesus Christus möchte mit uns als seinen Händen, als seinen Füßen, als seinen Werkzeugen auf dieser Erde genau das machen, wozu er gekommen ist auf diese Erde. Und das Gute ist, es ist eben nicht nur Jesus macht es durch uns als seinen Körper, sondern wir lesen in dieser Stelle, was uns zu unserem dritten Punkt führt, in diesem letzten Vers, sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Er wirkt nicht nur durch uns, er ist nicht nur der Kopf, der auf diesem Körper irgendwie drauf sitzt und das macht nämlich diese Einheit aus. Nein, er lebt in diesem ganzen Leib. Er erfüllt die Gemeinde durch und durch. Der Jesu Geist wurde ausgegossen über der Gemeinde und durchdrängt diese Gemeinde in jeden Winkel ihrer Existenz. Und wenn wir das anschauen im Alten Testament, da gab es das Volk Israel und es war ein Vorbote für Gottes himmlisches Reich, damit die anderen Völker sehen, wie es ist, wenn Jahwe dein Gott ist. Und sollte ihnen einen Vorgeschmack geben. Und das Coole ist, wir als Gemeinde, da geht es noch einen Schritt weiter, weil wir können und sollen Jesus Christus in seiner Fülle widerspiegeln, weil er durch seinen Heiligen Geist in uns lebt. Damals konnte der Hohepriester einmal im Jahr ins Allerheiligste gehen und heute lebt der Heilige Geist in jedem einzelnen Teil dieses Leibes. Ja, die Gemeinde ist noch nicht perfekt. Das ist nicht das, was ich jetzt sagen möchte in diesem Sinne. Wir sind jetzt schon im Himmel und es ist genau so. Es ist immer noch ein Vorgeschmack auch auf das, was kommen wird. Aber es ist schon ein extrem krasser Vorgeschmack. Es kann schon extrem nah daran kommen, weil Jesus Christus in seiner Fülle, wie wir hier lesen, in der Gemeinde lebt. Und deshalb soll die Gemeinde Gottes Herrlichkeit widerspiegeln und sichtbar machen für diese Welt. Und ich glaube, dadurch können wir das auch erst ansatzweise machen, weil Jesus in seiner Fülle da ist. Die Gemeinde existiert, damit Gott verherrlicht wird, damit Gott Ehre bekommt und das ist ihr einziger Zweck. Unsere Gottesdienste, unsere Hausgruppen, dieses Gebäude, jeder Einzelne, der hier sitzt, jeder Einzelne, der auf der weltweiten Teil der Gemeinde ist, jeder Einzelne, der schon tot ist oder der erst noch geboren wird und zu dieser Gemeinde gehört, der soll dazu dienen, Gottes Namen groß zu machen und sein himmlisches Reich in dieser Welt, hier in unserer Stadt, hier in Mannheim, hier auf der Rheinau zu bauen. Und das ist möglich, weil Jesus Christus in uns lebt, weil er in seiner ganzen Fülle in uns lebt. Derjenige, der erst kam, damit es überhaupt möglich wurde. Und es gibt noch einen weiteren Punkt, den ich persönlich mit Christi Fülle in Verbindung bringe. Und zwar, dass durch Jesu Fülle die Gemeinde sozusagen vollkommen wird. Wir haben das vorhin gelesen, Jesus ist für seine Braut gestorben, damit sie ohne Makel und ohne Flecken vor ihm stehen kann. Die Gemeinde Jesu ist in seinen Augen schon vollkommen und perfekt. Und ich möchte euch dazu ein Bild zeigen. Immer zweimal klicken, Mensch, das macht hier alles kaputt. Also, auf jeden Fall, dieses Bild, denke ich, kennt jeder von euch. Das ist die Mona Lisa aus dem Louvre in Paris. Ich lehne mich mal jetzt weit aus dem Fenster und sage mal, es ist wahrscheinlich das bekannteste Bild der Welt. Lustigerweise, kleine Anekdote am Rande, habe ich in der Vorbereitung gelesen, ist sie so bekannt geworden, weil sie irgendwann Anfang des 19. Jahrhunderts mal von irgendeinem italienischen Hausmeister gestohlen wurde und für 2 Jahre verschwunden war. Wusste ich vorher nicht. Das hat so einen Rummel gegeben, dass es jetzt das bekannteste Bild der Welt ist. Es wird geschätzt, dass dieses Bild, ich lasse euch raten, wie viel ist das Bild geschätzt wert?
20 Euro.
Nee. 10 Millionen. Also sagen wir mal, das teuerste Bild, das verkauft wurde auf der Welt, ging für 275 Millionen in der Versteigerung über den Tisch. 275 Millionen.
Eine Milliarde.
Nein. Eine Milliarde ist so weit daneben, das gibt es. Nein. Das ist total abgefahren. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber ich habe mehrere Quellen gefunden, die das behauptet haben. Dieses Bild soll 1 Billion US-Dollar wert sein. Ich weiß nicht, ob man das anhand von Versicherungssummen oder was macht. Dieses Bild ist unverkäuflich. Wahrscheinlich würde niemand 1 Billion zahlen. 1 Billion sind 1.000 Milliarden. Sind 1 Million 1 Million US-Dollar. Sind 1 mit 12 Nullen. So viel soll dieses Bild hier wert sein. Total abgefahren. Aber sagen wir selbst, es ist nur 1 Milliarde wert. Das wäre ja auch schon gut. Stell dir vor, Leonardo da Vinci, der dieses Kunstwerk gemalt hat, wäre kurz vor den letzten Pinselstrichen gestorben und es würde so aussehen. Was schätzt ihr, was es dann noch wert wäre? Ich komme mir mit den 20 Euro, glaube ich, ganz gut hin. Ich würde sagen 20 Euro. Ja, also ich meine, keine Ahnung, wer will das Bild, wenn so ein Typ mit Paint so ein Ding da reinmalt, sieht total scheiße aus. Egal. Also, was ich sagen will, dieses eigentlich perfekte, vollkommene Bild, wo angeblich 1 Billion US-Dollar wert wäre, ist, wenn dieses eine kleine Puzzleteil fehlt, unvollständig und ist nicht mehr perfekt. Warum erzähle ich euch das? Die Gemeinde, der Leib Christi, die Braut Christi, in der Jesus in seiner Fülle lebt, besteht aus Millionen, aus Milliarden, aus Billionen Puzzleteilchen. Ja, keine Ahnung, wie viele da irgendwann mal vor dem Thron Gottes stehen werden. Und das Abgefahrene ist, das ist jetzt auch so ein Marktgedanke, ja. Aber wenn nur ein kleines Puzzleteil fehlt, dann ist die Gemeinde nicht mehr perfekt. Und das finde ich einen krassen Gedanken, dass ohne dich die Gemeinde, die zweifelsfrei perfekt ist, weil Jesus Christus sagt, sie ist perfekt, dass sie dann nicht mehr perfekt wäre. Und das finde ich einen extrem krassen Gedanken, dass du extrem wichtig dafür bist, die Gemeinde perfekt zu machen. Nicht, weil du irgendwas Tolles machst, sondern einfach nur, weil Jesus Christus gesagt hat, ohne dich ist die Gemeinde nicht perfekt. Dich brauche ich, um meine Gemeinde perfekt und vollkommen zu machen. Und du bist so wichtig, dass Jesus Christus sein Leben für dich gegeben hat, damit du dieses Teil sein kannst. Weil du es eben nicht selbst kannst. Du kannst nicht selbst sagen, oh, ich möchte dieses Puzzleteil sein. Aber Jesus Christus hat gesagt, du bist mir so unendlich wichtig, ich liebe dich so unendlich sehr und dich will ich als Teil von meiner perfekten Braut, von meiner perfekten Gemeinde, von diesem perfekten Leib haben. Und dieser Leib braucht dich auch, weil sonst ist er nicht perfekt. Zum Abschluss wollen wir uns die 3 Punkte nochmal angucken. Erstens, was ist die Gemeinde? Die Gemeinde ist die Braut Christi, die ihm so kostbar und wertvoll ist, dass er sein Leben für sie hingab. Zweitens, die Gemeinde Christi ist der Leib Christi, durch den er sein Reich auf dieser Erde errichten und Gottes Herrlichkeit sichtbar machen will. Und drittens, Jesus Christus selbst lebt in seiner Fülle in der Gemeinde und macht sie durch dich vollkommen. Und Meine Frau wäre nicht meine Frau, wenn sie nicht gefragt hätte, und was machen wir da jetzt ganz praktisch? Und dann habe ich mir noch drei Fragen überlegt, beziehungsweise sie hat mit überlegt, was ich euch noch fragen könnte, um nicht nur diese Punkte mitzunehmen, nicht nur Theorie, sondern zu versuchen, das Unfassbare, das Unbeschreibliche, was so viel mehr ist an der Gemeinde, wie kann es unser Leben beeinflussen und zu verändern? Ist ein bisschen klein geworden, ich lese es euch aber vor. Nehmt mal mit in diese Woche als erste Frage zu dem ersten Punkt: Lebst du dein Leben so, dass es Christi makelloser und perfekter Braut gerecht wird? Oder lebst du ein Leben, das Christi makelloser und perfekter Braut gerecht wird? Zweitens, dreht sich dein Denken und dein Handeln darum, Gottes Reich und seine Herrlichkeit groß zu machen? Und drittens, erachtest du es als einen Grund zum Jubeln? Erachtest du es als eine Ehre? Erachtest du es als ein Vorrecht, Teil der Gemeinde zu sein, in der Jesus Christus, der Herr über alles, mit seiner ganzen Fülle lebt? Oder bist du oft genervt und frustriert? Dann ist dir bewusst, wie sehr Gott seine Gemeinde liebt und wertschätzt. Und jeden Einzelnen hier liebt und wertschätzt. Für jeden Einzelnen hat er sein Blut vergossen. Und wie gehst du entsprechend mit der Gemeinde? Wie gehst du mit jedem einzelnen Teil der Gemeinde um, wenn du dir das bewusst machst? Das sind Fragen für dich, wenn du schon Teil der Gemeinde bist, wenn du schon Nachfolger Jesus bist. Vielleicht bist du noch kein Teil seiner Gemeinde. Aber Jesus möchte dich heute einladen. Er möchte dich einladen, Teil dieser Gemeinde zu werden. Nicht nur dieser Gemeinde, die hier sitzt. Es geht nicht um Haus des Herrn, sondern Teil seines Leibes, seiner Braut auf der ganzen Welt, Nachfolger von Jesus zu sein. Ich habe es heute schon ein paar Mal gesagt, Jesus Christus liebt dich so sehr, wenn du heute Morgen sitzt, dass er sein Leben für deine Sünden hingegeben hat, damit es dir möglich ist, Teil dieser perfekten Braut zu sein. Das heißt, wenn du es noch nicht bist, komm auf jemanden zu, wenn du es gerne werden möchtest, wenn du dir unsicher bist, wenn du Fragen hast, komm auf einen der Beter zu oder auf irgendjemand anderen hier, der schon Teil der Gemeinde ist, und bete, frag Gott, wenn du vielleicht nicht an ihn glauben kannst, wenn es dir schwer fällt, dann bitte ihn einfach, dir zu helfen, und er möchte es gerne tun. Er möchte, dass du Teil bist dieser Gemeinde und dass nicht dieses eine Puzzleteil irgendwie fehlt. Vater, Herr, ich danke dir für deine Gemeinde, Herr. Sie ist so wunderbar. Jede einzelne Gemeinde, jeder einzelne Teil, der dir nachfolgt in der ganzen Welt, die es als Ziel haben, deinen Namen groß zu machen und dich zu verherrlichen, die dir die Ehre geben wollen mit dem, was sie tun, Jesus. Ich bitte dich, dass du uns erkennen lässt, was deine Gemeinde für dich bedeutet. Dass sie deine makellose, perfekte, schöne Braut ist, auf die du wartest, auf die du dich freust, für die du alles gegeben hast. Dass deine Gemeinde dein Leib ist, durch den du wirken möchtest in dieser Welt hinein. Dass du dein Reich aufbauen möchtest, dass es sichtbar wird. Jesus, du hast gesagt, dein Reich ist schon mitten unter uns. Herr, ich bitte dich, dass wir aber nicht aus uns heraus nur als dein Leib was tun, sondern wir wissen, du erfüllst uns komplett als deine Gemeinde. Du wirkst durch deinen Heiligen Geist in uns und lebst in deiner Fülle in uns. Und ich bitte dich, dass du gerade diesen Punkt uns mehr verstehen lässt, Jesus Christus, dass die Fülle von dir in der Gemeinde ist. Es ist so schwierig zu fassen und so schwierig zu begreifen, Jesus. Aber ich bitte dich, schenk uns eine Hochachtung vor der Gemeinde, schenk uns eine Hochachtung voreinander, weil für jeden Einzelnen, der hier sitzt, ist dein Leben gegeben worden, Jesus. Und das macht den Wert aus von jedem Einzelnen von uns. Und so bitte ich dich, hilf uns, in Liebe und in Hochachtung einander zu begegnen, damit du geehrt wirst in deiner Gemeinde, Jesus Christus.